Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Managing Director und Co-Founder der Vertical SaaS Solution Metals Hub, Dr. Sebastian Kräft. Ja, ihr Lieben, jetzt geht's gleich los mit der Story von Metals Hub. Vorher jedoch kurz Update in eigener Sache. Der Artist Summit am 10. Oktober in Berlin steht vor der Tür und seit heute ist die Event-App live. Das heißt, falls ihr angemeldet seid für den Artist Summit, dann checkt jetzt eure E-Mails. Ihr könnt anfangen, Meetings auszumachen und ihr könnt alle Sessions sehen und euch euren eigenen Tag zusammenstellen. Das Ganze ist ab jetzt First Come, First Serve. Für die, die vorher schon Präferenzen ausgesucht haben, seht ihr auch in der App, welche davon bestätigt wurden. Also super spannend. Jetzt geht es eigentlich richtig los. So viel zu unseren eigenen News. Jetzt kommen wir zum Dr. Sebastian Kräft und Metals Hub. Auch eine Story aus dem Artist-Kontext. Wir veröffentlichen auf unserem linken Kanal ja immer mal wieder spannende Listen und Übersichten irgendwie von Investoren, von anderen SaaS-Experten. Und eine Übersicht, die wir neulich gepostet haben, war so die Liste der top-deutschen SaaS-Firmen. Und da hat dann ein Kollege von Sebastian ganz empört darauf reagiert auf LinkedIn, warum denn Metals Hub da nicht drauf sei auf der Liste. War natürlich nicht unsere Liste, wir haben die nur reshared. Insofern konnten wir die Liste nicht beeinflussen, aber wir haben uns natürlich Metals Hub angeguckt und so ist es dann zu diesem Podcast gekommen. Super spannend, glaube ich, Vertical SaaS ein ziemlich heißes Thema gerade und der Shift jetzt von dem Marktplatzmodell zu Vertical SaaS, das ist das, worüber wir reden. Metals Hub ist eine Procurement-Lösung im Metals- und Mining-Bereich, also schon hoch spezialisiert, vor allem auf die Art der Deals und die Größe der Deals. Wir reden über diese Transaktionen, wir reden aber auch darüber, Sebastians Challenge, einen CTO zu finden, aus Düsseldorf raus ein globales Team aufzubauen und über die Investoren Point 9 und Acton Capital, also super, super viele Themen. Ja, last but not least, das Thema Sustainability, wie Metals Hub hilft über smartes Procurement, am Ende dann auch den CO2-Footprint ihrer Kunden zu reduzieren und damit wirklich einen Impact halt auch im Climate Change zu haben, was ich persönlich immer super finde. Also der komplette Blumenstrauß an SaaS- und Gründungsthemen. Ich wünsche euch in den nächsten 45 Minuten ganz viel Spaß mit Dr. Sebastian Kräft von Metals Hub und mit mir, Matthias Ernst.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Sebastian, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Hallo Matthias, freue mich auch, dass ich dabei bin.
Sind wir auch Grüße in meine alte Heimat hier nach Düsseldorf. Finde ich ja auch gut, wenn wir möglichst viele Regionen abdecken, nicht nur mit den Leuten auf dem Summit, sondern auch hier in dem Podcast. Und jetzt haben wir mit dir nicht nur Düsseldorf als Stadt oder NRW als Region, sondern tatsächlich auch nochmal ein Vertical SaaS aus dem Metal-Bereich. Du bist mit Metals Hub unterwegs. Sag doch vielleicht mal ganz kurz unseren Zuhörern in einigen Worten, was macht Metals Hub und was ist deine Rolle da gerade?
Ja, sehr gerne. Also Metals Hub ist ein Softwareunternehmen. Wie du schon gesagt hast, sitzen wir in Düsseldorf und wir sind fokussiert auf die Metals- und Mining-Industrie. Und da haben wir zwei Lösungen. Das eine ist die Procurement Solution, wo es darum geht, den Rohstoffeinkauf zu organisieren für zum Beispiel Stahlwerke und andere Unternehmen, die Rohstoffe verarbeiten. Und die andere Solution, die wir haben, ist die Sales Solution, wo es darum geht, quasi den gesamten Inquiry-to-Contract-Prozess für ein Bergbauunternehmen zu managen, das Rohstoffe verkauft. Und dann haben wir noch eine dritte Lösung, was vielleicht nicht ganz so typisch ist für ein Softwareunternehmen, das ist eine Data Solution. Dadurch, dass sagen wir mal, sehr viele Transaktionen und Geschäftsvolumen über Metals Hub Software abgewickelt wird, erstellen wir anonymisierte Preisindizes für die Produkte, die auf Metals Hub gehandelt werden.
Okay. Und Vielleicht, um hier direkt den Teaser vorwegzugeben, kannst du eine Größeneinordnung geben, wo Metals Hub jetzt so steht, irgendwie ARR, Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Kunden?
Genau, also wir sind 2017 gestartet mit dem Aufbau, haben 2021 eine Series A geraced, sind jetzt so zwischen Series A und Series B, haben zwischen 50 und 55 Mitarbeiter. Über ARR-Zahlen veröffentlichen wir normalerweise nicht, aber wir sind da zwischen Series A und Series B.
Okay, jetzt muss ich wieder raten. Dann nähern wir uns gleich noch ein bisschen an, oder ich versuche das von outside in so ein bisschen abzuschätzen. Aber ihr habt ja auch eine ganz spannende Reise gemacht, weil ihr als Marktplatz gestartet seid und sozusagen aus dem Marktplatz-Business dann konvertiert in ein Vertical SaaS-Modell. Da gibt es bestimmt spannende Anknüpfungspunkte. Du hast gesagt Investment, ich habe gesehen Point9 ist bei euch drin und genau. Acton Capital, glaube ich, in der Series A dazugestiegen. Genau. Flix Founders. So, das ist ja auch auf jeden Fall schon eine sehr gute Crowd, die ihr da auf der Investor-Seite von euch überzeugen konntet. Ist Point9 noch auf der Marktplatzlogik eingestiegen?
Genau, als Point9 in der Seed-Runde eingestiegen ist, waren wir noch ein B2B-Marktplatz und haben uns dann immer weiterentwickelt vom Marktplatz zum SaaS-Unternehmen.
Ich glaube auch, das ist ja so der Sweet Spot, ne? Marktplatz und SaaS, irgendwie bei Point9, irgendwie wegen der Netzwerkeffekte haben sie, glaube ich, ein paar ganz gute Deals gelandet. Hoffentlich bei euch ja dann auch so. Ich bin total gespannt. Also was ich bisher so in der Recherche gesehen habe, ist super vielversprechend.
Ja, und wenn wir hier so viel über hervorragende Frühphaseninvestoren reden, dann muss ich direkt dann auch überleiten an unseren Ecosystem-Partner PSG, dem Wachstumsinvestor, der sich auf B2B-Scale-Ups konzentriert. PSG hat jetzt in 32 Plattformen in ganz Europa investiert und darüber hinaus mehr als 80 weitere Add-on-Akquisitionen getätigt. Der aktuelle Fonds, aus dem PSG investiert, ist 2,6 Milliarden groß. Ich glaube, die Zahl hat sich schon fast bei euch eingeprägt. Aber ja, obwohl es sich um branchenunabhängigen Investor mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden Euro handelt, konnte das Team in bestimmten vertikalen Bereichen in Europa schon viel Geld einsetzen. Und heute geht es ja um Vertical SaaS. Hier in dem Beispiel von PSG geht es jetzt mal um die Vertical Hospitality Softwarelösung in Europa. Da hat PSG 500 Millionen Euro bereitgestellt. Beispiele sind zum Beispiel Investitionen in Visit Group aus Schweden, eine Hotelverwaltungssoftware Zenchef in Frankreich für die Verwaltung von Restaurants oder auch Mapal, ein spanisches Verwaltungssystem für das Gastgewerbe. Ja, wie wir bereits in der Vergangenheit berichtet haben, hält das Team Fusion und Übernahmen für ein sehr interessantes Instrument, um neue Regionen, Produkte und Endmärkte zu erschließen, und ist sehr opportunistisch, wenn es darum geht, die Dachpräsenz der vorgenannten Investition zu erweitern. Hiermit also die Einladung von PSG an alle, nicht nur Hospitality-Gründer, auch Metals und Mining-Gründer zum Beispiel. Wenn ihr gemeinsam brainstormen möchtet oder einfach PSG etwas besser kennenlernen möchtet, dann schreibt doch Antonia Kramer eine kurze Mail. Das ist antonia.kramer, Kramer mit C, @psgequity.co.uk. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und PSG ist mit dem kompletten Team natürlich auch beim Artist Summit vor Ort, falls ihr sie dort direkt persönlich sprechen wollt.
Aber wie immer, lass doch kurz, bevor wir jetzt nur auf Metals Hub eingehen, einmal noch zu dir kommen. Wir haben auch gesehen, eine gemeinsame Vergangenheit doppelt. Wir waren beide Berater, wir waren beide an der ESL Business School. Ja, das prägt ja so ein bisschen, aber wie kommst du zum Doktortitel und ein MBA, und wie kommst du dazu, überhaupt was im Metals-Bereich zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe an der WHU studiert, BWL, musste dann erstmal meinen Studienkredit zurückbezahlen, deswegen bin ich dann in die Beratung gegangen zu BCG. Und irgendwann kam dann der Anruf, hast du Lust auf
ein
Projekt?
Muss ich unterbrechen, ja. Weil irgendwie manche Leute meckern immer, dass ich immer über McKinsey rede, aber wir unterstützen natürlich auch oder supporten auch BCG-Berater hier in dem Podcast. Das ist wir sind da komplett entspannt.
Das ist auch eine sehr unternehmerische Crowd bei BCG. Also bin dann zu BCG gegangen musste erstmal den Studienkredit zurückbezahlen und habe dann einen Anruf bekommen, Sebastian, hast du Lust, nach Goa zu fliegen? Wir haben dann ein Projekt beim Eisenerzbergbaukonzern. Hatte noch nie irgendwas mit Eisenerz zu tun, wusste gar nicht, wo Goa liegt, musste da erstmal auf der Landkarte nachschauen. Und so bin ich dann in die Metals and Mining Industrie gekommen. Fand das mega spannend, weil es eine riesige Industrie ist, unglaublich international. Da werden im wahrsten Sinne des Wortes Berge bewegt. Und seitdem bin ich im Prinzip riesiger Metals and Mining Fan. Das ist eine Industrie, wo man viel Impact haben kann. Das ist eine Industrie, wo jetzt nicht die absolut größten Talente sind. Das ist nicht die Industrie, wo die neueste Technologie als erstes eingesetzt wird. Und das macht es gerade so spannend, dass man halt sehr, sehr viel bewegen kann. Genau, und deswegen bin ich dann von BCG zu einem Bergbaukonzern gewechselt, zu Anglo American nach London. War dann zum Schluss verantwortlich für den Verkauf und die Vermarktung von Nickel aus den Mielen aus Brasilien und Südafrika. Und das war dann im Prinzip der Einstieg, ein Unternehmen in dem Bereich zu gründen.
Okay, also also WHU, Otto Beisland-Schule, das ist ja eine Founder-Schmiede. Also glaubst du, dass deine unternehmerischen Absichten da schon geprägt wurden?
Absolut. Man hatte halt so viel Kontakt mit erfolgreichen Gründern, die was aufgebaut haben, die was geschaffen haben. In meinem Jahrgang gab es sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmer, zum Beispiel der Paul Crusius, der Audi Bene gegründet hat mit Marco Vitor, was halt so ein bisschen ansteckend ist. Das heißt, schon seit der WHU hatte ich den Traum, Unternehmen zu gründen. Es hat aber dann relativ lange gedauert, bis ich es gemacht habe.
Okay. Ja, Grüße an Audi Bene, wie eine unserer ehemaligen ganz jungen Marketingkollegen ist da jetzt, glaube ich, Marketingchefin bei Audi Bene. Die Welt ist sehr klein. Super, super Firma auch. Ja, okay, verstehe ich. Also du hast sozusagen über das Studium Beispiele gesehen, wie es geht. Und dann hast du über BCG Kontakt in diese Industrie bekommen. Das verstehe ich auch sozusagen irgendwie. Da sind sehr große Zahlen, die da bewegt werden, aber ist vielleicht jetzt nicht the most sexy topic on the planet, ja, irgendwie im ersten.
Vor allem aus der deutschen Perspektive, man hat halt, ich komme auch aus NRW, aus Münsterland, man hört über Kohle, Subventionen, wie schlimm und wie schlecht Bergbau ist als Industrie. Wenn man mal nach Australien, Südafrika, Brasilien oder Indien oder China geht, dann wird über Bergbau ganz anders nachgedacht und über Rohstoffe. Und letztlich alles, was wir tagtäglich benutzen, vom Auto über ein Haus, über einen Computer braucht halt Metalle und Rohstoffe. Deswegen ist halt eine essentielle Industrie.
Ja, ich kenne aus Australien, es wird halt eher so gehandelt wie in Deutschland die Autofirmen. Ne? Also es sind halt einfach die so große globale Player, die auch im Land richtig was bewegen und Arbeitsplätze schaffen und Geld ranbringen und so. Ja. Okay, aber jetzt ich bin gehuckt mit einer Industrie und habe die verstanden. Ich gründe einen Marktplatz. Das ist ja auch nochmal ein Sprung, ja. Also, warum Marktplatz irgendwie, und warum gründen? Mit wem hast du, mit welchem Founder-Team seid ihr gestartet? Wie hast du die gefunden?
Genau, mein Co-Founder ist der Frank. Frank war auch bei BCG, hat aber einen anderen Hintergrund, der hat Metallurgie studiert, hat auch promoviert in dem Bereich an der RWTH in Aachen und war im Prinzip bei BCG so der Metallurge-Experte für Stahl- und Bergbauindustrie. Frank ist auch zu Anglo gewechselt und da haben wir es eigentlich richtig kennengelernt, haben im Prinzip tagtäglich zusammengesessen, ähnliche Probleme diskutiert und da ist dann die Idee wirklich tatsächlich in einem Pub dann entstanden, wo wir gesagt haben, wir machen es jetzt und starten Metals Up. Und da kennen wir uns ja, Frank und ich. Wir ergänzen uns da, glaube ich, sehr gut. Frank ist sehr technisch versiert, sehr detail-oriented und wir sind da sehr komplementär.
Okay, ja, das setzt sich ja oft als gutes Founder-Team durch, bisschen komplementäre Skills, aber trotzdem auch sowas wie mit BCG so eine gemeinsame Basis, ne, dass man da irgendwo auch Problem-Solving irgendwie auf die gleiche Art und Weise gelernt hat und so weiter. Hattet ihr, habt ihr dann zu zweit gestartet oder wie baut man dann so einen Marktplatz? BCGler, keiner, der coden kann wahrscheinlich und dann baust du einen Marktplatz, wie geht das?
Genau, also wir sind zu zweit gestartet und das erste große Problem, was wir in unserer unternehmerischen Journey tatsächlich hatten, war, wir brauchen einen CTO. Und es war sehr, sehr schwer, haben wir viel versucht und haben aber keinen CTO gefunden, der quasi zu der Phase bei uns einsteigen wollte. Das heißt, wir sind dann am Anfang eine Partnerschaft eingegangen mit einer Firma, die heißt Finsight. Die hat dann part-time einen CTO abgestellt. Die haben dann für uns das Unternehmen oder die erste Version der Software mitentwickelt. Die hatten halt eigene Entwickler, ein Entwicklerteam. Und die ersten 6 Monate, diese Version 1 wurde dann von Finsight entwickelt. Und danach war ein bisschen mehr als 6 Monate, sagen wir, nach 9 Monaten haben wir dann einen CTO gefunden und haben dann ein Entwicklungsteam aufgebaut, einen Frontend-Entwickler, einen Backend-Entwickler und haben dann die Version 2 gebaut.
Okay, das ist spannend. Das heißt, Finsight, ist das Body-Leasing? Also kommt der CTO dann zu euch oder ist es mehr so ein Agency-Model, wo du sagst, das sind meine Requirements und die bauen dir dann sozusagen die erste Version?
Ja, das war schon auch mit Equity verbunden. Das war keine reine Agenturleistung, sondern die haben sich quasi mit als Unternehmer gefühlt und waren von Anfang an auch unternehmerisch mit dabei und waren dann auch vor Ort, jetzt nicht Fulltime. Der Vorteil ist natürlich, dann konnte man auch eine Produktressource bekommen. Man konnte dann halt verschiedene Ressourcen bekommen. Und das hat am Anfang dann relativ schnell Geschwindigkeit aufgebaut.
Okay, ja, verstehe. Also, würdest du sagen, ich meine, das ist ja, ich glaube, da schließt sich jetzt der Kreis, ne? Irgendwie einen CTO, also wenn man als Doppel-Consultant irgendwie gründet und dann einen tech-seitigen Founder, Co-Founder sucht, dann ist das vorteilhaft, wenn man an einem total sexy Tech-Thema arbeitet. Mhm. Und wenn man dann halt jetzt in die Industrie reingeht, die erstmal, ich sage immer erstmal, ne, ich glaube, da ist viel, viel Potenzial und also auch businessseitig einfach groß, aber auf den ersten Blick halt irgendwie vielleicht ein bisschen altbacken aussieht, da ist dann wahrscheinlich schwieriger, einen CTO zu begeistern, zu sagen, hey, wir revolutionieren die Mining-Welt. Da gibt es wahrscheinlich
absolut
AI das und oder damals Machine Learning und so andere Herausforderungen, die spannender waren. Ja?
Das ist absolut. Und das war auch eine Zeit, wo CTOs, wie heute ja auch, super begehrt sind am Markt. Aber das wäre jetzt so mein Tipp an Founder, die ein Unternehmen starten. Je früher ihr einen starken CTO an Bord habt, wenn ihr selber keine Entwickler, Softwareentwickler seid, desto besser. Und das war wirklich so dann auch ein großer Meilenstein, dass wir dann CTO, Frontend und Backend-Entwickler, dann ging es eigentlich so richtig los.
Okay. Und der CTO, um das noch abzuschließen, ist dann trotzdem noch in der, also auch mit einer Equity-Beteiligung reingekommen oder nach 9 Monaten war das dann schon einfach Job auf Gehalt?
Wir haben einen WESOP-Plan und der CTO ist da auch beteiligt und der CTO ist bis heute bei uns und da sind wir extrem glücklich, dass wir da auch diese Kontinuität haben in der Entwicklung.
Ja, ist mega. Ist, glaube ich, auch total sinnvoll auf der Rolle, weil das WESOP-Thema auch immer wieder angefragt oder nachgefragt wird. Gerade in Deutschland sind wir da ja auch in so einem Umbruch. Kannst du teilen, so wie viel Prozent von den Shares habt ihr da reingetan? 5%, 10%, die Größenordnung?
Ich glaube, unser WESOP-Pool ist um die 10%, wobei der noch nicht fully allocated ist. Ja. Aber da haben wir auch wirklich gute Investoren. Und insgesamt haben wir sehr viel Glück mit unseren Investoren, dass sie das absolut verstehen und nachvollziehen. Und die freuen sich, wenn wir WESOP ausgeben an gute Leute, weil es einfach ein gutes Instrument ist, um Leute zu motivieren und zu halten.
Nee, das habe ich ja eingangs schon gesagt, also sieht vom Cap Table ganz, ganz sauber bei euch aus und vor allem auch echt gute Namen. Wir haben ja den Louis Coppi von Point Nine bei uns auf dem Event. Ne, also große Point Nine Fans und was du auch sagst, es ist total wichtig, bei so Early Stage Investoren die richtigen zu haben, weil genau sowas, so kleine Entscheidungen dann halt auch direkt schnell nervig sein können, wenn man da nicht aligned ist.
Ja. Man muss auch sagen, der Pavel von Point Nine sitzt ja bei uns im Board. Und er leistet auch immer gute Beiträge und er ist jemand, der wirklich eine eigene Meinung hat und auch keine Angst hat, unbeliebte Meinungen zu äußern, aber in einer sehr guten Form und Art und Weise.
Okay, ja, ich glaube, das ist wichtig, ne? Irgendwann, man lernt das ja dann als Gründer auch irgendwann zu schätzen, wenn jemand mal Kontra gibt, weil so viele im eigenen Unternehmen machen es ja nicht, aber die Art und Weise ist wichtig. Okay,
genau, da gibt es auch die eine oder andere Entscheidung in Hindsight, wo Pavel da zum Beispiel gesagt hat, das würde ich nicht so machen, aus meiner Erfahrung. Wir haben gesagt, das machen wir aber doch so. Und jetzt stehen wir an der Stelle, wo wir sagen, ja, Pavel, hätten wir mal auf dich gehört.
Ja. Es ist total schwierig, Erfahrungen mit anderen Menschen, also andere Menschen seine Erfahrungen überzuhalftern. Man kann dann immer Advice geben, aber irgendwie Erfahrung muss man ja selber machen.
Ja, und bei dem Stichwort hätte ich mal auf den Rat von Pavel gehört, möchte ich an der Stelle unseren zweiten Partner des Podcasts vorstellen, Flex Capital. Denn viele von euch kommen irgendwann mal an den Punkt, wo sie überlegen, einen Teil oder das ganze Business zu verkaufen, und dann ist sicherlich ein Partner, mit dem man darüber reden kann, Flex Capital. Die haben einen Fonds, der das Konzept von Private Equity völlig neu denkt. Flex Capital tritt nämlich genau da in Aktion, wo traditionelle Kapitalgeber an ihre Grenzen stoßen. Warum? Weil Flex Capital nicht nur Geldgeber sind, sondern Wegbereiter, ja, und auch Partner in dieser ganzen Aktion. Denn sämtliche Partner und die Mehrzahl der Investoren hinter dem Fonds sind selber Softwareunternehmerinnen, die dein Business verstehen und selber schon einige Businesses halt aufgebaut und oder verkauft haben und deswegen entscheidend bei den nächsten Wachstumsschritten unterstützen können. Mit Flex Capital erhältst du nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern einen kompletten Satz an operativen Werkzeugen und ein Expertenteam, das darauf spezialisiert ist, dein Unternehmen zu professionalisieren und gleichzeitig die Effizienz, Profitabilität und den Marktwert zu steigern. Mit Flex Capital an deiner Seite kannst du erstens als Unternehmer in dein privates finanzielles Risiko deutlich reduzieren. Das ist auf jeden Fall wichtig, sollte man sich auch nicht vorscheuen. Du kannst zweitens dein Unternehmen von einem EBITDA von ca. 1 Million Euro zu 10 Millionen Euro und darüber hinaus skalieren und drittens den Grundstein für deinen nächsten großen Exit legen, unterstützt von einem Team, das den Weg bereits mehrfach gegangen ist. Wenn das jetzt interessant klingt, dann schau doch einfach mal vorbei auf flex.capital und entdeck, wie Flex Capital mit euch gemeinsam euer Unternehmen auf das nächste Level bringen kann. Und jetzt zurück zum Podcast. Ja. Gehört aber, glaube ich, zur unternehmerischen Journey auch dazu, dass man mal eine Fehlentscheidung trifft oder nicht die beste. Daran wächst man am Ende ja auch. Dann lass mal so ein bisschen fast forward machen. Also ihr habt 2017, glaube ich, hast gesagt, gegründet. Ja, also zwei BCGler irgendwie jetzt, der eine Metallurge, der andere hat über BCG irgendwie die Metallindustrie kennengelernt. Ihr habt dann nach 9 Monaten CTO dazu gekriegt und dann noch 2 weitere Entwickler, dann ging's los. Jetzt habt ihr Marktplatz, ihr habt irgendwie super Investoren drin. Da würde man ja erstmal denken, das klingt nach einem sehr guten Setup. Und man kann ja auch Marktplätze richtig groß machen. So, an welcher Stelle ist euch klar geworden, dass ihr das Business Model ändern müsst?
Ja, also erstmal waren wir mit dem Marktplatz gestartet. Irgendwo muss man anfangen. Und wir sind angefangen mit der Transaktion, im Prinzip Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Auch aus unserer Erfahrung als Verkäufer wissen wir, dass es nicht so einfach ist und dass es auch viele Reibungspunkte gibt. Es geht nicht nur darum, den Kunden zu finden als Verkäufer, sondern der Kunde muss dann gewettet werden. Dann muss man eine Credit Line für den Kunden finden, muss ihn finanzieren, weil der will ja Payment Terms haben. Da muss man Logistik organisieren. Wenn es kleine Kunden ist, wird das relativ schnell kompliziert. So dass wir gesagt haben, da fangen wir an bei dem Thema.
Wobei wir ja hier kurz vielleicht zum Reminder, wir reden ja hier nicht über einen B2C-Marktplatz, wo du irgendwie Schuhe oder Füller verkaufst, sondern das sind ja hier wahrscheinlich eher Millionenbeträge.
Ganz genau, das sind immer, also sind immer große Beträge, wobei wir sind vor allem angefangen mit eher mittelständischen Unternehmen, Gießereien, die vielleicht ein Volumen haben von 5 bis 10 Millionen, die im Jahr einkaufen. Das war so unsere ersten Kundengruppe, auf die wir zugegangen sind. Und wir mussten irgendwo anfangen, deswegen sind wir mit der Transaktion angefangen und mit dem Marktplatz angefangen, mit dem Marktplatzgedanken. Wir haben dann, was heißt relativ schnell, wir haben gemerkt, das funktioniert zum gewissen Teil. Wir haben aber auch sehr viel gelernt über die Industrie. Zum einen haben wir gelernt, man hängt schon sehr an seinen Stammlieferanten. Das heißt, es gibt Lieferantenwechsel und Discovery ist ein Thema, aber es ist nur ein Thema unter vielen Themen. Dann haben wir gemerkt, es gibt halt Business, was über Spot-Verträge abgewickelt wird, wo die Wechselbereitschaft größer ist. Das heißt, ich brauche eine LKW-Ladung Mickel nächste Woche. Der größere Teil, vielleicht 70-80% vom Geschäft, wird über Langzeitverträge, über Jahresverträge abgewickelt. Da ist die Wechselbereitschaft relativ gering. Das heißt, wir haben auch gesehen, wenn wir ein Marktplatz sind, dann kommen die Unternehmen mit den schwierigsten Problemen zu uns. Vielleicht bestimmte Produktgruppen, wo es relativ wenig Lieferanten gibt, wo es Probleme gibt. Und das Bread-and-Butter-Geschäft, das wird im Prinzip so gemacht wie immer. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir müssen mehr machen. Wir wollen das System of Record sein. Wir wollen das Compliance-Tool sein. Wir wollen, dass die Unternehmen alle ihre Rohstoffgeschäfte über Metals Hub abwickeln. Nicht nur die schwierigen, sondern auch die vielleicht ein bisschen straightforward mit den Bestandslieferanten. Und wir wollen mehr als nur Matchmaking sein. Ihr könnt hier neue Lieferanten finden, sondern wir wollen Effizienz steigern. Wir wollen Daten liefern, die ausgewertet werden können in einer strukturierten Art und Form. Und wir wollen im Prinzip Compliance sicherstellen. Weil es gibt halt wirklich.
An der Stelle ja, also total einleuchtend, ja, wenn da der Großteil des Businesses über einfache Transaktionen oder regelmäßige wiederkehrende Transaktionen abgewickelt werden will, dann will man da rein. Das verstehe ich. Würde jetzt aber vermuten, da gab es ja sicherlich irgendwas. Also irgendwie ist das ja auch passiert. Wie, mit welcher Software wurde das denn vor euch gemacht?
Also als wir angefangen sind, so vor 5, 6 Jahren, tatsächlich die meisten Unternehmen haben keine Software dafür eingesetzt und das lief im Prinzip über Telefonate und über E-Mail. Einige große Unternehmen arbeiten dann mit SAP-Lösungen oder Ähnlichem, gibt es noch ein paar andere Anbieter, aber der Großteil hatte im Prinzip keine Lösung. Was halt auch bedeutet, dass wir jetzt da ein Stück weit Market Education machen. Warum ist es überhaupt sinnvoll, wenn ich eine Milliarde Dollar für Rohstoffe ausgebe, dafür ein System einzusetzen?
Du stellst die Frage ja so ein bisschen provokativ. Es ist halt viel Geld, ne? Aber gut, man ist dann doch wieder erstaunt, wie lange manche Business oder manche Industrien mit Fax irgendwie überlebt haben.
Ne? Genau, Fax nicht so stark, aber E-Mail ist einfach Tool of Choice für viele, weil es halt einfach ist und weil es halt jeden connected irgendwo. Mhm. Und das war halt auch ein Thema am Anfang, wo wir gesehen haben, wenn wir das jetzt sinnvoll machen wollen, müssen wir halt wirklich alle Lieferanten draufkriegen. Okay. Ja, weil ansonsten funktioniert es halt für den Einkäufer nicht, wenn von 10 Lieferanten nur 3 da mitmachen. Und das war in den ersten Jahren extrem viel Arbeit und da haben wir halt auch gesehen, es hilft, da Kunden zu haben, die eine gewisse Marktmacht haben. Das heißt, unsere Kunden haben dann Lieferanten eingeladen, das System zu nutzen. Und das hat das haben wir gelernt, das hat ganz andere Wirkung, als wenn wir jetzt auf Lieferanten zugehen und sagen, registriere dich, mach da mit. Wenn der Kunde des Lieferanten sagt, bitte registriere dich, das ist unser neues Tool, das nutzen wir jetzt für den Rohstoffeinkauf.
Ja, gut. Also ich kenne das gerade, weil wir jetzt beim Artist Summit auch immer mehr Sponsoren haben, die jetzt eher so von so großen American Corporates kommen, ja, AWS irgendwie, Zendesk und Co. Und die nutzen halt auch verschiedene Supplier-Tools und ich kann halt keine Rechnung stellen, ohne dass ich das Tool benutze. Ja, das ist ein relativ, also das Incentive sozusagen jetzt für mich als Supplier, ja, von Event Sponsorship, ist halt relativ hoch, weil ich werde einfach gezwungen. Also kriegt man dann Lieferanten halt auf die Plattform. Wie war das denn bei euch? Also was ist das Incentive für den Lieferanten, also dass ihr diese Seite komplett auf die Plattform gekriegt habt oder in euer Tool gekriegt habt sozusagen?
Also es gibt tatsächlich Lieferanten, die haben sehr von uns profitiert, dadurch, dass wir ihnen Zugang gegeben haben zu neuen Kunden, zu einer neuen Kundengeschichte. Und vor allem das Business ist ja international. Das heißt, wenn jetzt ein deutscher Kunde da ist, jetzt nicht jeder niederländische, belgische Lieferant, polnische Lieferant war mit dem unbedingt schon verknüpft. Das heißt, für Lieferanten ist das eine Möglichkeit, neue Kunden zu finden. Und ich glaube, das ist eine der Hauptmöglichkeiten. Es gibt andere Incentives, Metals Hub zu nutzen. Alle sagen immer, sie sind die Besten. Bei uns gibt es halt ein Rating-System und gibt einen Best Supplier Award. Das heißt, die Lieferanten, die tatsächlich die beste Lieferleistung erbracht haben, Qualität, Pünktlichkeit, Kommunikation, können jetzt objektiv damit werben, dass sie einer der Top-Lieferanten sind im Markt.
Okay, es hört sich für mich jetzt trotzdem immer noch sehr marktplatzlastig an, weil das sind ja genau die Sachen, die ein Marktplatz macht. Ne? Er listet alle Lieferanten, er fügt ein Bewertungssystem ein. Also ich nehme jetzt einfach mal wieder als Amazon als den bekanntesten Marktplatz wahrscheinlich weltweit. Da ist ja genau das. Ne? Ich sehe alle und ich habe Feedback, Kundenfeedback, Reviews, sodass ich halt irgendwie weiß, wo genau ist jetzt eure Software in dem System drin?
Genau, wie am Anfang erwähnt, wir haben im Prinzip zwei Softwarelösungen. Das einmal ist die Procurement Solution, da ist das einkaufende Unternehmen unserer Kunde und das Lieferantennetzwerk sind dann, wir nennen das Invited Counterparties. Denen geben wir auch eine gewisse Art von Support, die haben auch gewisse Vorteile, aber letztlich unser Kunde ist das einkaufende Unternehmen. Und dann gibt es eine andere Kundengruppe, da haben wir die Sales Solution im Einsatz. Das ist dann das Tool für den Rohstoffproduzenten, um seine Rohstoffe zu verkaufen. Da gibt es dann natürlich wieder andere Vorteile, die ich habe als Verkäufer, das Tool zu nutzen. Ja, gibt die Möglichkeit, neue Kunden zu finden, aber es gibt auch die Möglichkeit, sein Inventory zu managen, seinen Prozess, die Angebote zu erstellen, zu managen, die ganzen Daten herauszulernen. Oft ist es so, die Deals, die ich nicht gewinne als Verkäufer, da lerne ich eigentlich am meisten raus. Zu welchem Preis konnte ich eigentlich nicht verkaufen? Das heißt, das sind so Sachen in der Sales Solution, warum Unternehmen unsere Sales Solution nutzen.
Und jetzt nochmal die andere wahrscheinlich naheliegende Frage. Du sagst ja auch selber, ihr habt eine Vertical SaaS Solution, also ihr habt jetzt ein Procurement und ein Sales Tool spezifisch für die Metals and Mining Industrie gebaut. Mhm. Es gibt ja auch generalistische Procurement Tools. Ja. Warum ist der Procurement-Prozess im Metals and Mining jetzt so kompliziert oder anders, dass man nicht einfach ein generalistisches Procurement-Tool dafür nutzen kann?
Warum ist der Prozess anders? Also wir handeln halt mit Rohstoffen, die teilweise börsengelistet sind. Das heißt, Preise verändern sich jede Sekunde, jede Minute. Jeder Rohstoff hat eine eigene Art, wie er gehandelt wird. Also ich kaufe mir jetzt keine Schutzhelme ein, sondern Eisenerz, Schrotte, Ferrochrom, Nickel. Das hat im Pricing, in der Produktdarstellung, im Verhandlungsprozess ganz andere Anforderungen, als wenn ich einen Einkaufsprozess manage. Meine Frau arbeitet im Einkauf, kauft Dienstleistungen ein. Da sehe ich das tagtäglich. Da funktionieren solche Tools ganz gut. Im Rohstoffeinkauf funktionieren sie nicht. Und deswegen haben auch viele Unternehmen gesagt, für den indirekten Einkauf führe ich ein Tool ein. Für Rohstoffe gibt es eigentlich kein Tool, was unsere Anforderungen abdeckt. Und ich glaube, das ist unser USP, dass wir da absolut drauf fokussiert sind. Und wenn ich mir jetzt ein Stahlunternehmen angucke, 80% von den Gesamtkosten sind Rohstoffkosten. 70-80%. 20% sind andere Kosten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Tool einführe, führe ich jetzt ein Tool ein, was die 20% super abdeckt und die 80% schlecht. Oder führe ich vielleicht zwei Tools ein, die miteinander sprechen, sodass die Datenintegrität sichergestellt ist. Und das sehen wir jetzt eigentlich der Trend, dass Unternehmen sagen, Rohstoffeinkauf ist eigentlich unser wichtigstes Aktivität, wichtigster Kostenblock. Da wollen wir eigentlich das beste Tool, was es da am Markt für gibt.
Und jetzt hast du ja gesagt, du willst System of Record sein, du willst Compliance da drin haben. Da sehe ich gewisse Vorteile, gerade für größere Unternehmen, ja, weil sie teilweise da ja auch Requirements haben. Aber Was ist der, also du hast gesagt, euer USP ist, ihr fokussiert euch darauf, aber was genau ist jetzt der Kundennutzen? Bringt ihr dann im Procurement-Prozess auch x Prozent Ersparnis rein? Weil wenn ich 80% meiner Kosten auf Rohstoffe habe und kann über euer Tool auch nur einen kleinen Prozentteil sparen, dann ist das ja richtig Geld in dem Business. Oder ist es einfach wirklich ein Prozessersparnis oder eine höhere Sicherheit, Zuverlässigkeit, die euer Tool bringt?
Also im Rohstoffeinkauf ist es oft so, du hast ein relativ kleines Team. Das heißt, es sind vielleicht 5-10 Leute und du hast einen sehr, sehr großen Spend. Das heißt, der Spend kann 3, 4, 5 Milliarden sein, die von wenigen Leuten gemanagt werden. Das heißt, man hat gewisse Effizienzvorteile sicherlich vom Tool, was dann auch Ressourcen freischafft für strategische Aktivitäten. Aber der Hauptnutzen liegt eigentlich in dem Thema Spend. Das heißt, ich habe verschiedene Möglichkeiten, den Prozess anders aufzubauen, kompetitiver zu machen, den teilweise durch neue Lieferanten auch Ersparnisse zu erzielen. Das heißt, das ist eigentlich der Fokus und der Haupt-USP, zu sagen, du hast diesen riesigen Kostenblock Rohstoffe. Kaufst du da im Moment perfekt ein oder gibt es da Optimierungspotenzial? Da knüpft dann auch unsere Datensolution an. Die nennen wir Metis, nach der griechischen Göttin, womit wir gewisse Market Intelligence bereitstellen. Weil im Rohstoffeinkauf hängt halt alles davon ab, wie ist das Timing? Wann kaufe ich ein? Wie viel kaufe ich ein? Zu welchem Preis oder welcher Preisformel? Manchmal sind es Festpreise, oft sind es aber auch Index fixierte Verträge, die an einen gewissen Index gekoppelt sind. Das heißt, da gibt es extrem viel Möglichkeiten, Optionalitäten in Verträgen, Einsparungen zu erzielen, Spezifikationen anzupassen. Es gibt extrem viele Werthebel, Rohstoffe besser einzukaufen.
Ich frage deshalb, weil du ja meine ARR-Frage am Anfang so ein bisschen gedodged hast, was auch total okay ist, aber unabhängig jetzt von dem Gesamt-ARR, den ihr als Unternehmen macht, versuche ich ja das Business-Model zu verstehen. Und es gibt ja verschiedene Arten, sozusagen die Kosten eurer Software dem Kunden gegenüber zu verargumentieren. Und eine, die ja sehr gut ist, ist, wenn du sagst, meine Software kostet X, aber ich kann dir bei 3 anderen Kunden zeigen, dass sie halt 10x gespart haben dadurch, dann ist es ja ein relativ guter Sales Pitch. Und deswegen frage ich halt so, was ist der Kundenbenefit und wie könnt ihr den nachweisbar kommunizieren sozusagen an eure potenziellen Kunden?
Genau, also absolut. Also mit jedem Kunden, in dem wir in den Sales-Prozess gehen, machen wir einen Business Case. Machen normalerweise eine aufwendige Analyse, wie viele Lieferanten habt ihr pro Kategorie, was kauft ihr ein, wie kauft ihr das ein, um dann nachher eine Abschätzung machen zu können, wie viel Einsparpotenzial ist da. Das größte Einsparpotenzial kommt aus dem Thema Rohstoffkosten. Da gibt es noch ein bisschen was aus dem Thema Effizienz. Und darauf basierend leiten wir dann auch unsere Preise ab.
Das heißt, euer Pricing ist super individuell und irgendwie bei jedem Kunden dann angepasst auf dessen Businessgröße?
Genau, also ich hab am Anfang erzählt, wir sind ja mit so Mittelständlern, Gießereien angefangen. Mittlerweile machen wir aber eher größere Unternehmen. Das heißt, so ein Einkaufsvolumen 100 Millionen aufwärts. Und dann ist das Pricing schon relativ individuell. Es gibt verschiedene Module, die man haben kann, wenn man die braucht, aber nicht muss, sich so einen gewissen Baukasten zusammenzustellen. Es leitet sich viel vom Einkaufsvolumen ab. Weil einfach, wenn ich mehr einkaufe, habe ich auch mehr potenzielle Einsparungen zu erzielen. Das heißt, das Pricing ist da sehr eng ans Einkaufsvolumen auch geknüpft. Und dann gibt es einen gewissen individuellen Prozess, genau, mit dem wir dann die Angebote erstellen. Bei kleineren Kunden ist es standardisierter.
Ja, okay.
Aber das ist halt auch ein Learning, was wir am Anfang hatten. Wir dachten wirklich, kleine mittelständische Unternehmen haben keine Software, haben riesige Potenziale, da in neue Netzwerke zu tappen, dass da unser Erfolg sehr schnell sehr groß sein würde. Wir haben dann immer mehr gemerkt, je komplexer, je internationaler, je mehr Standorte ein Unternehmen hat, je mehr Mitarbeiter da involviert sind, desto mehr Wert können wir eigentlich mit unserer Software leisten. Das heißt, heute sind wir eher im Enterprise-Segment unterwegs. Das heißt, unsere Verträge sind dann eher über 100.000 Euro je Kunde.
Mhm. Ja.
Ja. Bis zu also, über 1 Million pro Kunde.
Ja, habe ich mir gedacht. Also ich meine, das ist ja, also wenn die ein paar Milliarden Spend haben und du kannst da 0,5-1% einsparen irgendwie, dann ist es ein Riesen-Impact beim Kunden und dann kann man sich davon ja auch relativ seriös einen Share nehmen, der ordentlich ist. Ja, also das ist cool.
Wir haben mittlerweile tatsächlich auch viele gute Referenzen, was ja extrem wichtig ist. Wir haben eine super Net Revenue Retention, über 120%. Wir haben eine gute Gross Revenue Retention, 99%. Das heißt, die Kunden, die uns nutzen, sind wirklich happy. Und das war wirklich am Anfang schwierig, weil jeder Kunde sagt dann, ja, aber welches indische Stahlwerk nutzt euch denn heute schon? Wenn du dann keinen Referenzkunden hast, dann ist es halt einfach schwierig. Wir haben jetzt halt den größten Lithium-Produzenten der Welt mit Albemarle, die Metals Hub nutzt, wir haben den größten Ferro-Nio-Produzent der Welt, einen der größten Nickel-Produzenten, die 2 größten Edelstahlwerke oder Edelstahlkonzerne in Europa, die Metals Hub nutzen. Das heißt, du hast jetzt viel mehr Referenzmöglichkeiten, was so im B2B-Sales unglaublich viel wert ist.
Genau, also zwei Fragen kommen da auf. Also A, wie könnt ihr diese Referenzen sozusagen spielen? Gibt's da, also ist das einfach einen Kunden-Use-Case, den ihr da reinnimmt oder nutzt ihr Plattformen? Es gibt ja so OMR-Reviews oder G2, ne, so Software-Recommendation-Plattformen. Also wo gucken potenzielle Kunden von euch, wo gucken sie drauf? Weil dann ist glaube ich auch, also bringt nichts, wenn du auf einer Plattform 5 Sterne hast, die sich keiner anguckt. So, ne? Also was, ja. An welcher Stelle könnt ihr diese Referenzen, diese positives Kundenfeedback wo und wie einsetzen?
Ja, also in unserer Industrie, wir sind ja sehr vertical, möchte man eine Referenz haben von einem anderen Unternehmen. Dann gibt es immer das Problem mit Competition. Das heißt, nicht jeder möchte für jeden eine Referenz abgeben, aber normalerweise haben wir eine Marketingklausel in unseren Verträgen, wo dann die Kunden uns auch zusichern, für eine gewisse Anzahl von Referenzcalls zur Verfügung zu stellen. Dann gucken wir, wo gibt es halt keine Wettbewerbssituation, dass es keine Kartellprobleme gibt, wenn die miteinander reden. Und dann machen wir eine persönliche Intro und dann telefonieren die.
Okay, also richtig, richtig harte.
Oldschool.
Ja, Oldschool Reference Calls. Ja, okay, das ist auch spannend. Ja, klar, also, aber vor allem finde ich spannend, dass ihr das sozusagen in den Verträgen direkt verankert. Ja, und wahrscheinlich auch, wenn du das System einmal ins Rollen kriegst, kannst du dann auch sagen, guck mal, du hattest einen Reference Call, deswegen bist du zu uns gekommen.
Deswegen ist dann auch nett, wenn du ein, zwei für zukünftige machst, weil du hast ja selber gemerkt, das hilft.
Ganz genau. Aber wirklich, das Wettbewerbsproblem, das ist eigentlich auch im Vertical SaaS so. Ja. Wenn ich jetzt horizontal wäre, wäre das natürlich noch ein bisschen einfacher. Da kann jeder mit jedem eine Referenz geben. Und hier ist es halt immer, ja, aber das ist ja ein Wettbewerber von mir und möchte ich dem erzählen, dass es hier bei mir gut läuft mit dem, was ich mache oder dass ich hier ein gutes Tool gefunden habe.
Klar.
Und das ist, glaube ich, im Horizontal SaaS einfacher.
Ja. Okay. Finde ich auch spannend. Können wir auch direkt reingehen, weil ich habe gesehen, ihr habt natürlich Metal ist jetzt, kann man sagen, ist vertical und dann ist aber unter dem Bereich ja trotzdem ziemlich viel. Ne? Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, Nickel und dann gibt's Eisen und dann gibt's ja irgendwie noch unterschiedliche Verarbeitungsstufen von Erz zu irgendwie bis zu Stahl oder Aluminium. Das sind ja schon unterschiedliche Produkte.
Bis hin zu Schrotten, was auch ein Rohstoff ist.
Genau, ne? Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ihr schon relativ viele, ich glaube, was ich gesehen habe, es gibt ja schon irgendwie 50.000 irgendwie Käufer und 150.000 Verkäufer oder andersrum. Also das sind ja schon eine Handvoll Firmen, wo man das Problem wahrscheinlich dann irgendwie wie löst. Klar will ich nicht, dass ich jetzt meinem Wettbewerber sage, warum ich x Prozent einsparen konnte. Weil das würde ich ja gerne möglichst lange halten, den Competitive Edge, ne?
Ja, genau. Und das ist leider auch ein Problem, dass diese Einsparzahlen, möchte eigentlich keiner, dass sie veröffentlicht werden, weil dann ansonsten auch gleich der Automobilkunde anruft und sagt, VW, oh, ich habe gelesen, ihr habt hier 2% eingespart, wir hätten da gerne 1% von. Ist das okay? Das heißt, das macht es ein bisschen schwieriger im Marketing, dass Kunden da nicht so gerne drüber reden und nicht möchten, dass ihre Kunden das erfahren und ihre Wettbewerber.
Ja, da hilft dann vielleicht der Call.
Genau, da hilft dann vielleicht der Call.
Wenn er nicht recorded wird. Okay, auch nochmal, glaube ich, ein total spannendes Problem. Ja, irgendwie, dass sozusagen der von euch geschaffene Benefit sozusagen idealerweise gerne geheim gehalten wird. Das verstehe ich. Also kann man nachvollziehen, aber ist natürlich doof.
Sonst hört es nur vielleicht zu dieser Branchenfrage. Wir sind ja angefangen, das ist klar, es ist Metals and Mining, aber wir sind irgendwo angefangen, das ist halt Stahl, also Rohstoffe, die in die Stahlindustrie angehen. Weil im Metals and Mining Stahl das der größte Markt ist und Stahl ist der größte Grundwerkstoff, den es gibt auf der Welt. Und dass die anderen Teilbereiche funktionieren alle ein kleines bisschen anders. Wenn ich mir jetzt Kupfer anschaue oder Aluminium oder Zink oder Batteriemetalle, Lithium, also gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal im Stahlbereich bleiben, bevor wir irgendwo anders reingehen. Und ja, was jetzt als nächstes für uns ergeben hat, sind Minerals, also Mineralien, die zum Beispiel in die Feuerfestindustrie geht, also Sachen, die in jedem Ofen sind, im Industrieofen, damit das Metall nicht durch die Ofenwand durchbricht. Das sind Feuerfestmaterialien. Und das nächste, was wir jetzt seit diesem Jahr, was sehr gut läuft, ist das Thema Batteriemetalle oder
Batterierohstoffe. Ja, du hattest gerade gesagt, dass ihr den Lithium Lieferanten auf der Plattform habt, ne?
Genau.
Ja. Das war die zweite Frage, die ich jetzt sozusagen noch offen gehalten habe. Natürlich verstehe ich, wenn ihr den größten Lithium-Lieferanten und zwei der größten Stahlwerke, glaube ich, hast du gesagt, aus Europa drauf habt, das ist super. Aber wie kriegt man die denn? Also wie gehst du denn jetzt hin? Weil klar, irgendwie mega, mega Story, super Investoren und auch eine gute Trajektorie, aber am Ende seid ihr Series A, das ist schon auch immer noch eine junge Firma, muss man ja, also vor allem, wenn man jetzt mit dem Stahlkonzern redet, der seit, I don't know, 100 Jahren, irgendwie 150 Jahren da irgendwo ist oder irgendwie Zehntausende von Mitarbeitern hast und dann kommst du aus Düsseldorf, rufst da an. An welcher Stelle oder wie knackst du vor allem diese großen Accounts?
Ja, also ganz am Anfang war es natürlich ein Vorteil, dass wir aus der Industrie kamen. Das heißt, so ein, zwei Kunden, einfach dadurch, dass man mit denen jahrelang vorher zusammengearbeitet haben, haben sich mit dir an den Tisch gesetzt. Und bevor es überhaupt ein Produkt gab, waren die bereit, ein Letter of Intent zu unterschreiben. Nach dem Motto, ich vertraue dir, wir haben zusammengearbeitet, du bist ein Guter. Wenn dir das Produkt baut, dann werde ich das auch nutzen oder ausprobieren. Das war das bestehende Netzwerk. Dann sind wir an Verbände gegangen, zum Beispiel den Deutschen Gießereiverband, BDG, der gesagt hat, ihr seid ein junges, innovatives Unternehmen, habt eine gute Idee, wir präsentieren euch unseren Mitgliedsunternehmen. Und die haben uns damit auf eine Roadshow genommen, durch die ganzen Regionalkreise. Das war super hilfreich. Und dann etwas später haben wir eine Partnerschaft mit der London Metal Exchange, sind wir eingegangen. Das ist so die älteste, bekannteste Börse für Metalle. Und die unterstützen uns bei Events. Der CEO erwähnt uns in gewissen Reden und da arbeiten wir mit eng zusammen bei Marketing- und Sales-Themen.
Okay, spannend. Aber ja, genau, das sind dann auf einmal, also in manchen Industrien sind es ja Events, jetzt sagst du Verbände, ne? Also man muss dann auch einfach immer gucken, welcher
Bei uns sind es auch Events. Also Verbände, ja, ist sicherlich wichtig, aber Events ist das Allerwichtigste. Dann gibt es dann halt ein Event in Rom dieses Jahr, dann werden wirklich alle großen Edelstahlwerke aus der Welt nach Rom reisen. Und da sind wir natürlich dann auch dabei. Wir versuchen immer einen Speaker-Slot zu bekommen, immer auf der Bühne zu stehen. Wir versuchen Thought Leader zu sein, die Industrie anzustoßen bei verschiedenen Themen, Digitalisierung, logisch, aber auch beim Thema Sustainability. Metals and Mining ist ein großes Problem für die Welt mit über 10% CO2-Emissionen, der Gesamt-CO2-Emissionen der Welt, ist aber halt auch die Lösung, weil alles, was mit Renewable oder Elektromobility zu tun hat, braucht ganz viele Rohstoffe und viele metallische Rohstoffe.
Wie ist denn deine Perspektive darauf? Also an welcher Stelle habt ihr sozusagen Impact? Du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du in der Branche nicht nur große Player hast, sondern auch den größten Impact. Was ist deiner Meinung nach der Beitrag von Metals Hub zu einer besseren oder more environmentally friendly Ressourcennutzung?
Genau, also unser Impact ist ja im Prinzip im Sourcing, vor allem im Sourcing der Rohstoffe. Das heißt, Scope 3 Emissionen, wenn jetzt ein Edelstahlwerk Nickel einkauft, Chrom, dann ist das wahrscheinlich so 50% vom Finished Goods oder sogar mehr als 50% des CO2-Fußabdrucks des Endprodukts. Das heißt, wenn ich da den richtigen Lieferanten wähle, da gibt es den Nickel-Lieferanten mit 40 Tonnen CO2 pro Tonne Nickel oder den Lieferanten mit 10 Tonnen CO2 pro Tonne Nickel. Und wir wollen halt diese Information an den Point of Purchase bringen, dass der Einkäufer im Prinzip sieht und vielleicht auch mit dem internen CO2-Preis das vergleichen kann, was er kauft und da eine bewusste Entscheidung trifft. Vielleicht hat das Stahlwerk Teil von Science-Based Targets. Vielleicht haben die ein Ziel, ihre Scope-3-Emissionen zu reduzieren und dafür muss man halt diese Transparenz erstmal schaffen. Mhm. Leider ist noch nicht jeder Nickel-Produzent soweit und weiß das aus. Deswegen haben wir auch eine Partnerschaft mit Minviro, die diese Carbon Assessments machen. Und wir schätzen das, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Nickel aus Australien, der wird mit einem gewissen Prozess produziert, dann über eine API bekommen wir dann eine Schätzung, wie hoch der CO2-Fußabdruck des Nickels ist, auch wenn der Lieferant das nicht bereitstellen möchte. Und wir fangen jetzt an zu veröffentlichen und irgendwann hoffen wir auch, ein Green Premium veröffentlichen zu können. Das heißt, wenn wir viele Transaktionen haben von Nickel mit unterschiedlichem CO2-Fußabdruck, dass man ableiten kann, was ist ein Kunde eigentlich bereit zu bezahlen für einen niedrigen Carbon Footprint.
Okay, damit du dann wiederum sozusagen aus euren Daten die Hersteller wieder incentivieren kannst, zu sagen, guck mal, das kostet Geld, deine Fabrik umzubauen. Ja, ganz genau. Aber danach kannst du dasselbe Produkt für mehr Geld verkaufen und auf Dauer rechnet sich das.
Das ist ja das Problem. Dekarbonisierung ist sehr, sehr teuer erstmal. Und wenn es keinen Economic Incentive gibt und keine Regierung das vorschreibt, dann macht das halt auch keiner.
Ja.
Und wenn wir jetzt halt schaffen, den Premium transparent zu machen, ist halt der Business Case auch viel klarer für ein Unternehmen, in Dekarbonisierung zu investieren.
Okay, verstanden. Ja, das hatte ich mich nämlich gefragt. Aber okay, ich habe das jetzt so mitgenommen. Ihr schafft erstmal Transparenz. Das heißt, im Endeffekt, euer Impact ist sehr indirekt, aber auch vor allem angewiesen darauf, dass die Käufer am Ende ein Interesse haben, Green Resources zu sourcen. Ja, und ihr helft denen dann dabei, sozusagen dieses Ziel zu erreichen. Und gleichzeitig nutzt ihr dann eure Marktinsights, um halt dann zurückzuspielen, dass das halt für gewisse Produkte und gewisse wahrscheinlich Sektoren, Regionen einfach sinnvoll ist und da halt auch ein Premium für gezahlt wird, damit dann halt das Incentive klar ist, dass mehr und mehr Supplier umbauen.
Das hast du sehr gut zusammengefasst, Matthias. Hört sich jetzt noch viel besser an, als ich das erklärt habe.
Man muss es immer so mit den eigenen Worten wiederholen, aber weil ich hab da lange drüber nachgedacht. Ich mag ja, so Climate Tech ist so meine kleine private Leidenschaft und ich finde es immer wiederum schwierig, gerade in dem Impact-Bereich Software Firmen zu finden und deren Impact dann zu messen, weil genau dieses Carbon Accounting gibt es halt ganz viel, ne? Ja. Und das viel ist so Transparenz, aber man muss halt da verstehen, weil am Ende ist natürlich ein großer Impact, dass der Supplier seine Fabrik im Zweifel umbaut. Und das ist halt sehr physisch.
Ja? Genau, und das Carbon Accounting ist natürlich ein Thema und ich verstehe dann, das ist auch gut, dass es sowas gibt. Das Wichtige oder das Schwierige in der Industrie ist, dass viele Lieferanten entweder nicht bereit sind, ihren Carbon Footprint zu teilen oder ihn gar nicht haben, weil natürlich auch das Carbon Assessment selber kostet 100.000 oder 200.000 Euro, das zu machen. Das heißt, wir versuchen tatsächlich auch, da eine gewisse Art von Marktdruck aufzubauen. Wenn du deinen CO2-Abdruck nicht kennst und mit uns teilst, Schrägstrich zertifiziert, nicht einfach nur so, das ist die Zahl, sondern ich habe da einen Nachweis, dass mein Carbon Footprint ist, dann werde ich irgendwann nicht mehr als Lieferant in den Pool genommen und quasi zugelassen, an einer Ausschreibung teilzunehmen. Und ich glaube, da sind wir jetzt gar nicht so weit von entfernt, dass einige Kunden zu dem Punkt kommen und zu sagen, ohne CO2-Fußabdruck lassen wir euch nicht zu.
Ja, weil sie halt einfach selber ein Ziel haben, wo das halt klar dokumentiert sein muss und damit sie am Ende ihr Endprodukt halt irgendwie zertifiziert rausgeben können. Und wenn halt da Zutaten reinfließen, die du nicht kennst, dann ist halt schwierig.
Ja. Ganz genau. Und als Lieferant ist natürlich auch klar, wenn ich auf der schlechteren 50% Seite sitze, der Carbon Emissions, der globalen Nickelproduktion oder so, dann ist das nicht gut für mich, diese Zahl zu teilen.
Ja.
Deswegen sage ich dann, ich habe sie nicht oder ich möchte sie nicht teilen, weil es für mich ein Nachteil ist.
Klar, und das musst du irgendwie cracken, ne? Und dann, genau, irgendwann werden sie gezwungen, das zu tun, weil sie sonst ganz raus sind und dann sind sie trotzdem raus, also müssen es dann irgendwann ändern und ans Kernproblem gehen.
Genau,
und
okay, der Carbon Border Adjustment Mechanism hilft da schon ein bisschen, weil man halt sich mit dem Thema auseinandersetzen muss als nicht-europäischer Produzent, der nach Europa verkaufen möchte, zumindest für einige Materialien.
Okay. Jetzt kommen wir mal von Climate Impact wieder zurück zu SaaS. Also ihr habt jetzt euer Business Model geändert von Marktplatz auf SaaS. Das heißt, du bist jetzt auch ein kompletter SaaS-Leader. Du sagst auch, eure KPIs von GMV, Gross Market Value, auf ARR umgestiegen. Damit passt es ja auch sehr gut zu Artis. Ja.
Ja.
Was ist denn so deine aktuelle Perspektive auf B2B-SaaS-Firmen, auf B2B-SaaS in Bewertung, Entwicklung, das war ja in den letzten 2 Jahren ein Auf und Ab und zwischendurch mega Hype, dann so ein bisschen kritischer gesehen. Wie sind deine Gedanken zu den nächsten 2 Jahren in der SaaS-Szene?
Also ich glaube, die qualitativ guten SaaS-Unternehmen, die gute Arbeit leisten, Mehrwerte für ihre Kunden schaffen, werden sehr, sehr gute nächste 2 Jahre haben. Das wissen wir alle, dass, sagen wir mal, Investorenkriterien angezogen haben, dass es viel mehr um Qualität geht. Aber ich glaube, wenn man einen großen Markt adressiert und ein wichtiges Problem löst, was ich sagen würde, was wir tun, hat man sehr gute Aussichten.
Und jetzt gab es ja diese Phase, wo alle SaaS-Firmen auf Profitabilität gedreht haben. Ist Metals Hub schon profitabel oder bewusst nicht profitabel? Wo steht ihr da?
Also wir sind relativ nah dran am Break-Even. Wir können den nächstes Jahr erreichen. Wir fokussieren trotzdem auf Wachstum. Also unser wichtigster KPI ist Net New ARR und ARR Growth. Genau.
Ja, und wenn da eure Investoren an Bord sind, ist das ja auch kein Problem. Also ich glaube, wie du sagst, wenn du nachweislich dann ein gutes Produkt und einen Markt hast und Traction, dann ist die Logik ja immer noch nicht komplett falsch, ne?
Ja, ganz genau. Und unser Herangehensweise ist zu sagen, was wollen wir eigentlich? Wir wollen halt einen globalen Champion bauen. Wir wollen in dieser Kategorie Vertical SaaS, Einkauf, Verkauf von Rohstoffen, globale Leader sein und eine große Firma aufbauen. Und dafür müssen wir halt wirklich wachsen und schnell wachsen und international wachsen. Wir haben schon Kunden in Brasilien, wir haben Kunden in Indien, wir haben Kunden in den USA. Das funktioniert also gut. Das ist einfach ein globaler Markt von Day One. Von unseren 55 Mitarbeitern haben wir, glaube ich, auch 20 Nationalitäten. Und da müssen wir weiter wachsen. Wir wollen halt nicht digitaler Mittelstand werden, zu sagen, super, wir sind profitabel und wachsen mit 5%. Das ist halt nicht die Vision, die wir von dem Unternehmen haben, sondern wir wollen halt wirklich hier was Großes aufbauen.
Aber ihr seid mit den 55 Leuten alle based in Düsseldorf? Also beziehungsweise habt ihr Niederlassungen in anderen Städten, Ländern?
Nee, wir haben keine Niederlassung in anderen und ich glaube, von den 55 Leuten wohnen 45 in Düsseldorf und Umgebung. Haben wir noch eine Kollegin in Spanien, ein paar Leute, die remote arbeiten, aber sehr, remote, ne? Genau, sehr Düsseldorf-focused, ja.
Okay, was ich mir vorstellen kann, weil gerade so, also Procurement, dafür musst du nicht unbedingt vor Ort sein, ne? Also es wird wahrscheinlich auch in der Industrie, die sourcen ja auch, also eure Kunden bewegen sich ja wahrscheinlich jetzt schon immer sehr international und fahren dafür nicht. Ja, wie läuft
man
das?
Man muss halt viel reisen, klar, wenn wir jetzt halt einen Kunden in Indien haben, heute glücklicherweise einen Vertrag bekommen von einem indischen Stahlwerk. Das wird es jetzt nicht nur über das Telefon schaffen. Das heißt, man muss da schon ein, zwei Mal hinreisen und vor Ort Vertrauen aufbauen. Wir haben auch überlegt, brauche ich jetzt ein Office in Indien, brauche ich ein Office in den USA? Irgendwann kann das sein, dass wir das brauchen. Ich glaube, jetzt so am Anfang, wenn man in ein neues Land reingeht, funktioniert es auch mit Fly-in, Fly-out.
Okay, verstanden.
Aber das finde ich auch halt spannend an unserem Business. Also wir sind jetzt halt nicht nur, unsere Kunden sitzen rund um Düsseldorf, sondern unsere Kunden sitzen halt in Mumbai und in Charlotte und in Sao Paulo. Und das ist einfach cool. Ja, man hat einfach viel mit internationalen Leuten zu tun.
Und jetzt musst du auch nicht mehr die ganze Zeit auf die Karte gucken, wenn du nach Goa sollst. Jetzt hast du wahrscheinlich schon Australien, Indien und Brasilien ganz gut gesehen in den verschiedensten Ecken. Ja.
Genau.
Okay, und I like it, diese, ne, also das ist mal eine verbalisierte große Vision. Was heißt es dann so? Also Wachstumsraten sind bei euch dann nicht 5%, sondern eher noch Verdopplung im jährlichen Bereich? Oder
genau, also richtig mit SaaS losgelegt haben wir vor 4 Jahren.
Ja.
Und jetzt haben wir mal geguckt, im Durchschnitt sind wir mit 2,4x gewachsen über die letzten 4 Jahre.
Triple, double. Dann seid ihr jetzt noch in der Dame. Ja.
Genau, wir hatten wirklich ein gutes Wachstum und es hilft halt wirklich, große Referenzkunden zu haben, um dann die nächsten zu closen. Das war wirklich so jetzt den größten Player in einem Vertical, ich sage jetzt nicht in welchen. Das hat dann tatsächlich nur 4 Monate gedauert, da hattest du den zweitgrößten.
Ja.
Und das hoffen wir, dass das so weiter sich fortsetzt. Aber es ist auch immer schwer, dann in einen neuen Bereich zu gehen. Wenn wir jetzt im Kupfer oder Aluminium gucken, wo wir noch nicht so stark sind, da wirklich den ersten Referenzkunden zu gewinnen, das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer.
Ja, und das ist bei dir dann aber immer noch Founder-led Sales. Also ich meine, du hast ja nach BCG selber eine Sales-Rolle gehabt, hast du gesagt. Ja. Also bist du da jetzt immer noch auch bei Metals Hub in der Rolle, dass du sagst, okay, gerade bei den neuen Produkten, da gehe ich rein und hole den ersten ran?
Also sagen wir mal so, wir haben ein Sales-Team, wir haben Head of Sales, wir haben einen sehr strukturierten Sales-Prozess. Frank und ich, wir versuchen immer zu unterstützen, wenn wir gebraucht werden, vor Ort zu sein, E-Mails zu schreiben, auf Events zu sein, Vorträge zu halten. Also wir haben so 3 Sachen, sagen wir mal, was wir machen als Founder. Das eine ist das Thema Vertrieb, das andere ist das Thema Strategie, das andere ist das Thema People. Gute Leute halten und gute Leute einstellen. Und das sind so unsere 3 absoluten Prioritäten.
Schön. Gute Leute halten und einstellen. Das war Net Revenue Retention auf ARR-Seite ist wichtig, aber auf People-Seite halt genauso wichtig. Ne? People verlieren ist auch richtig anstrengend.
Ja. Total, ja, total. Das ist tatsächlich auch ein großer Fokus von uns. Und
okay. Finde ich gut. Aber ja, ihr scheint ja da so eine Düsseldorfer Gang aufgebaut zu haben und die Rheinländer ist ja auch ein angenehmes Volk. Also das klingt alles erstmal sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr gut. Also ich finde, das seid ihr da auf einem richtig guten Weg. Müssen wir vielleicht einfach in 1-2 Jahren nochmal einen Touchpoint machen und gucken, wie sich das entwickelt hat.
Sehr gerne.
Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall super viel Erfolg und darf diesen Podcast jetzt hier noch beenden mit einer außergewöhnlichen Frage oder unsere Endfrage ist halt so ein bisschen ein kulinarischer Tipp. Und du hast jetzt ja die ganze Welt gesehen, hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du über deine Frau so ein bisschen mexikanischen Einfluss hast. Ich bin total gespannt. Was ist denn so ein Gem, also so ein Hidden Gem, so ein Lokalrestaurant, wo man mal essen gehen kann, was vielleicht nicht jeder kennt?
Ich habe ja lange in London gewohnt, so 4,5 Jahre, und da gibt es wirklich richtig gute mexikanische Restaurants. Und als Empfehlung würde ich dir das Mestizo mitgeben. Das ist in der Nähe von King's Cross St. Pancras. Und das ist wirklich ein authentisches, richtig gutes mexikanisches Restaurant. Und wenn es möglich ist, geh zum Brunch hin am Sonntag. Das wird ein Erlebnis.
Okay. Mexikanischer Brunch in London. wer das die nächsten Wochenenden irgendwann mal drüben ist. Wir packen es in die Shownotes und wie immer bei uns auf artist.net in die Restaurantempfehlung. Und ja, genau. Also ihr seid mit Metal Sub auch am 10.10. in Oktober vertreten. Und da bin ich gespannt, auch deinen Kollegen da zu treffen und noch ein bisschen im Detail zu erfahren. Aber wie gesagt, wir bleiben dran und bis dahin drücke ich euch die Daumen.
Vielen Dank. Nett.
Mach's gut.
Mach's gut.
Das war die Story von Metals Hub. Und das Thema Vertical SaaS ist sicherlich auf dem Artist Summit auch ein ganz heißes, neben vielen anderen. Insgesamt 80 Content Sessions sind da. Ich freue mich, euch wieder mal persönlich dann zu treffen in Berlin, in dem größten Wohnzimmer der Stadt, was wir für euch wieder hergerichtet haben werden. Und ja, plant euch am nächsten Tag nicht zu früh den Kalender voll. Es gibt auch eine ordentliche Afterparty. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns bis dahin noch. Produktive Tage und viele frohe Events im September und Oktober. Der Matthias.